Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Geheimnis des Evangeliums. Epheser Kapitel 3 spricht über ein Geheimnis, das zur Zeit der ersten Christen gelüftet wurde, nämlich das Geheimnis der Erlösung der Heiden. Heiden gehören mit zum Leib Christi und sie sind Miterben der göttlichen Verheißung. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen bei diesem Thema.
Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Bibelgespräch. Heute geht es um Epheser Kapitel 3. Und wir diskutieren, sprechen und leben in diesem Text hier mit Heinz und Luise und mit Esther Gerson und ich bin der Martin. Und ich lade ein, dass auch ihr vor dem Bildschirm mit uns betet. Guter Vater im Himmel, entsende deinen Heiligen Geist, dass wir Epheser Kapitel 3 gut verstehen und dass es unser Herz packt, unser Leben packt und auch unsere Gedanken und Ideen. Leite du unser Gespräch, wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Ja, und dann wollen wir gleich mal loslegen mit diesem Kapitel. Lesen wir mal den Vers 1. Und auch den Vers 13 und dann noch Kapitel 4, Vers 1. Ja, und ich darf mal die Luise
bitten,
zu beginnen hier.
Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Vers 13. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Und 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid.
Also das gibt uns so ein bisschen Einblick in die Lebenssituation des Paulus. Und es ist kein Geheimnis, als er diesen Brief schreibt, ist er offensichtlich gefangen in Rom. Er drückt es aber hier ein bisschen anders aus. Meine erste Frage ist also, wie kommt Paulus dazu, seine Lebenssituation so zu beschreiben, wie er das hier tut? Was denkt er?
Ich finde es spannend, dass er eben sagt, der Gefangene Christi Jesu und nicht der Gefangene der Römer oder so.
Ja.
Das klingt für mich so, als wenn er sagen will, es mögen Menschen sein, die mich hier gefangen halten, aber der oberste Souverän in meinem Leben ist immer noch Gott, der diese Dinge führt und auch regiert und eigentlich bin ich ihm verpflichtet und gehorsam.
Mhm. Was mir auffällt, ist, dass in allen drei Versen, das ist ja dort, wo er ich sagt, nicht, dass in all den drei Versen eine Beziehung herstellt zwischen sich und den Ephesern. Nicht? Er sagt, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden. Dann sagt er in 13, dass ihr nicht müde werdet. Warum? Weil ich Trübsal leide für euch. Das heißt, weil er also ein Apostel der Heiden ist, leidet er Trübsal. Das ist die Logik hier. Und dann in 4,1, so ermahne ich nun, ein Gefangener im Herrn, dass ihr euch der Berufung würdig erweist. Er sagt damit, das, was ich sozusagen als mein Lebenswerk habe, nämlich, dass ich die Botschaft von Jesus Christus unter den Heiden, unter den Völkern des Erdkreises verbreite, da hätte ich gern, dass ich an euch sehe, dass diese Mission erfolgreich war.
So kommt es. So, dass seine Gefangenschaft auch nicht umsonst ist.
Dass seine Gefangenschaft nicht umsonst ist, genau.
Ja, das ist doch spannend. Er lässt die Leute teilhaben an seiner Gefangenschaft. Man könnte ja auch sagen, Paulus, in deinem Brief erwähnt es doch bloß nicht. Das ist ja absolute Schande, gefangen zu sein.
Oder entmutigend.
Die gelebt haben, ja. Und
entmutigend.
Dann stellt er das plötzlich ins Rampenlicht und verbindet es sogar mit einer Aufforderung, wie du sagst, Heinz. Ne?
Ja, der Paulus ist ja bekannt dafür, nicht ein sanfter Typ zu sein in Formulierungen und was auch immer, sondern wirklich auch Dinge beim Namen zu nennen. Und ich habe das Gefühl, eben mit seiner Gefangenschaft, er geht einfach da sehr direkt damit um. Er dürfte ein sehr direkter Mensch auch gewesen sein einfach. Ohne große Umschweife, ohne Dinge vielleicht schön auszudrücken, sondern wirklich so, wie es ist.
Ja, du sagst also, dass er offen mit seiner Gefangenschaft umgeht. Heißt das jetzt für uns, wir sollten Leid, das uns widerfährt, Gefangenschaft ja hoffentlich nicht, einfach so offen darlegen? Wir sind ja gar nicht so in der Gesellschaft, in der wir das teilen mit der Gemeinde, oder?
Naja, er geht ja auf einen Punkt ein, der scheinbar bekannt ist. Also ich gehe davon aus, dass, also anscheinend bekannt ist, dass die Epheser oder die Adressaten von dieser Gefangenschaft wissen, und er nimmt diese Problematik direkt vorweg und wandelt es um und macht was Gutes draus. Fehlt nur noch, dass er sagt, jetzt habe ich endlich Zeit, die Briefe zu schreiben, die ich immer schreiben wollte. Aber er greift ein bestehendes Problem heraus und lässt es gar nicht zum Problem werden. Geht da aktiv drauf zu.
Und das gefällt mir, ja. Okay, Luise.
Vielleicht ist es auch so, dass er eben anfängt, den Brief, ohne das zu erwähnen, wenn ich das jetzt nicht überlesen habe, und sich völlig auf Christus konzentriert. Er fängt nicht bei sich selber an, sondern eigentlich bei Jesus und bei dem, was er bedeutet und das Geschenk der Erlösung. Und erst dann kommt er auf sich selbst zu sprechen. Das finde ich ja auch interessant. Und dann legt er das auch offen dar, wo es halt um die Beziehung geht, die er dann auch zu ihnen hat, seine Fürbitte für sie, die Einheit, die sie untereinander haben sollen. Da passt es dann für ihn hin. Aber am Anfang, trotz seiner Gefangenschaft, stellt er das nicht in den Mittelpunkt, schaut, wie es mir schlecht geht, sondern zuerst geht der Blick auf Jesus.
Dieses in ihm. Und dann erst in 1,15, darum auch ich. Das ist interessant, ja.
Aber diese Verbindung zur Realität ist für mich auch in Predigten oder wenn jemand etwas Geistliches teilt, immer sehr erfrischend, weil ich schon oft erlebt habe, dass etwas gesagt wird und man hat das Gefühl, spricht die Person jetzt zu uns? Ist dieser Person jetzt die Problematik hier bewusst in unserer Gemeinde? Ja, nein. Ja. Und in dem Moment, wo der Paulus aber genau die aktuelle Situation, in dem Fall seine eigene, hier mit reinnimmt, ist er in der Realität. Also ich empfinde das immer sehr erfrischend, also wenn Prediger...
Sagst du zu uns Predigern, wir sollen da wirklich ein bisschen mehr aus uns preisgeben?
Nicht unbedingt nur aus euch, aber einfach Dinge, die offensichtlich sind, einfach auch vielleicht ansprechen, weil sich eh jeder denkt. Ja, wenn man nur quasi über etwas drüber predigt und die Leute wissen, er ist in Gefangenschaft. Warum nicht genau das thematisieren?
Ja, das nehme ich mir mal vor, mal vielleicht Dinge, die offensichtlich sind, ganz direkt ansprechen. Nicht nur hoffen, dass die Leute mitdenken. Und Paulus macht es ja auch mit einem gewissen Grund. In 3,21 lesen wir, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit. So erinnert mich an unsere Gespräche im vergangenen Vierteljahr. Gebt Gott die Ehre. Und ich frage mich jetzt hier, wie gelingt es auch uns in düsteren Lebenssituationen, war ja nicht schön, was der erlebt hat, trotzdem Gott die Ehre zu geben?
Das ist vielleicht jetzt eine unorthodoxe Antwort, aber durch Singen. Paulus singt hier an der Stelle.
Okay, zeig mir das, Heinz.
Das geht in 13 los. Und wenn er dann sagt, in 14, der halben beuge ich meine Knie und alles, was da kommt, das ist praktisch eine Hymne, nicht? Die er durchzieht. Und so geht es uns ja auch. Und ich kann ja von mir selber auch sagen, die Dinge, die in Musik gesetzt sind, die können einen ganz stark begleiten. Auch Bibeltexte, die in Musik gesetzt sind. Und wenn man tief ergriffen, nicht, über solche Sachen nachdenkt und dann diese Dinge singt, dann gibt das eine Kraft, die ganz unglaublich ist. Und ich habe hier den Eindruck, der Paulus strotzt nur so vor Kraft. Ja. Wenn ich also da anfange in Kapitel 3, nicht, und wie sich dann zum Schluss kommt, da sehe ich richtig, wie er so richtig aufgeladen wird mit Kraft. Bis er am Schluss sagt, nicht dem, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, der ist ja nicht mehr aufzuhalten.
Das ist dann die Doxologie.
Ja. Das ist so wie,
das wahrscheinlich
wie da
bei, danach, oder?
Ja. Nicht, okay. So wie er da sagt, Paulus, du rasest, nicht an der Stelle in der Apostelgeschichte.
Ja, oder da, wo er dann singt. Ja. Wo er und Silas dann plötzlich anfangen zu singen. Ja. Im Gefängnis.
Genau.
Das ist ja auch im Gefängnis. Mhm. Ja. Okay, also Gesang, ganz was Praktisches.
Und in dem Abschnitt, der jetzt kommt, spricht er ja auch einiges an, dass er Offenbarung von Gott bekommen hat, Einsichten, ja, dass er in der Folge der Apostel und Propheten ist, ein Diener sein kann, ein Mitgenosse der Verheißung und so weiter. Ja. Also er macht sich auch bewusst, wer er ist. Und ich glaube, dass das ihn auch tröstet in diesem Gefängnis, wo man vielleicht geneigt ist zu denken, ja, jetzt bin ich da wirklich ein armes Häuflein, elend im Gefängnis und niemand denkt an mich, macht er sich bewusst, wer er in Christus ist.
Und wir sollten das uns also auch immer wieder öfters mit einem Spiegel vorhalten. Wer bin ich in Christus?
In solchen Situationen ist es, glaube ich, sehr gut.
Hm. Er scheint sich ja auch irgendwie Gedanken zu machen, was kann daraus erwachsen? Also er sieht, er schaut nicht direkt auf das Problem, sondern auf die Chance, die darin liegt. Ich weiß nicht, ob er hier unter Hausarrest steht oder wirklich im Gefängnis ist, wie in Apostelgeschichte 16, wo er wirklich im Stock ist. Da ist es richtig düster. Und hier, weiß nicht, in Rom war er unter Hausarrest, das ist vielleicht dann doch noch ein bisschen angenehmer. Aber trotzdem schaut er offensichtlich auf Jesus, der ihn trägt, und auf das, was durch Gottes Gnade daraus erwachsen kann.
Ich glaube, er möchte auch, also 4.1, da ist es für mich ganz stark, er möchte auch wirklich, dass sie das jetzt machen, was er nicht machen kann. Ja, ich bin der gebunden, ich hoffe, ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Ich bin der Gebundene, ich kann es nicht. Ihr seid jetzt die, die frei sind, die bei den Menschen sind, macht's was draus.
Das scheint sogar noch umso mehr anzukommen, oder? Mhm. Wenn jemand, der so gebunden ist und gefangen ist, noch den anderen zuruft, bitte tut jetzt. Also, der sich gar nicht auf sich selber schaut, sondern den anderen in den Fokus nimmt.
Geht mir auch oft so, es ist jemand, der starkes Leid erlebt hat oder in einer schwierigen Situation ist, wenn der etwas sagt, hat es viel mehr Gewicht. Dann nimmt man das auch ernst. Oder wenn jemand sehr alt ist und das sind schon bald die letzten Worte, die er noch mitgibt oder was auch immer. Also Leiden gibt auch eine gewisse Form von, was soll man, Vollmacht Autorität. Sagen oder Autorität.
Vollmacht, ja.
Erfahrung, ja.
Und eben nicht in diesem Leid stehen zu bleiben mit dem Menschen, sondern eben 3.13 ist es auch, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis. Ihr sitzt nicht neben mir und haltet mir das Händchen und seid traurig mit mir, sondern ihr müsst es jetzt weitermachen. Ich kann gerade nicht.
Ja.
Lasst euch nicht entmutigen.
Eigentlich gefällt mir das so gut, wir könnten eigentlich fast aufhören. Aber wir hören uns noch an, was er ja zu sagen hat. Ja? Jetzt lesen wir mal die Verse 1 bis 6 miteinander, ja?
Bevor wir das lesen, möchte ich einen Hinweis geben. Bevor. Ich habe es mir gerade angeschaut. Es ist gigantisch. Luther, ich habe die alte Luther-Übersetzung, der versucht ja, das, den griechischen Tonfall nachzuahmen, auch in seiner deutschen Übersetzung. Der Satz dauert 12 Verse.
Ja, auf das willst du noch hinweisen.
Der Satz einer der längsten Sätze. Verse. Das ist unglaublich, ja. Er explodiert nahezu von einem Nebensatz in den anderen. Und dann fragt sich am Ende, was will er jetzt hier sagen? Der Kopf raucht schon.
Und dann, aber das ist ja typisch Epheser, wenn wir kurz dabei sind. Alle Sätze hier sind urlang. Ja. Ja, auch nachher da von 3,14 bis 19, ein Satz, was über Gebet spricht. Ja, also er versucht da viel reinzupacken, sagst du jetzt, da alles reinzupacken. Was packt er rein? Okay, dann sage ich jetzt mal, Esther, liest du doch mal bitte die Verse 1 bis 7 eigentlich, ja, 1 bis 7.
Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft.
Dankeschön. Ja, also ich glaube, der Fokus liegt jetzt mal hier auf dem Geheimnis. Also Paulus, ein Geheimnisträger, und vielleicht die einfache Frage, was ist das Geheimnis?
Vers 6, nämlich.
Ja, okay.
Vers 6,
ich nämlich. Sag, das war einfach, oder? Jetzt hat es zack und das ist.
Ein offenes Geheimnis inzwischen.
Ein offenes Geheimnis.
Mehr. Aber ich denke, es war sehr lange ein etwas verborgen? Weil wenn man das Alte Testament liest, man ja noch nicht völlig so die Absichten Gottes begreift. Erst wenn Jesus wirklich kommt, versteht man, wie sich das dann alles so zusammenfügt.
Also, da müssen wir nochmal sagen, was ist jetzt das Geheimnis?
Dass die Heiden Miterben sind. Dass es nicht nur um diese Juden, die Israeliten geht, sondern dass alle die Heiden
miterben. Das, was wir letzte Woche studiert haben. Ja? Und seit wann gibt es das Geheimnis?
Na, ich meinte eben, dass es schon viel länger von Gott so angelegt ist. Aber dass es einfach einen gewissen Grad von Verborgenheit noch hatte. Oder eben dadurch, dass Jesus noch nicht da war, sich die Sachen nicht so erfüllt haben, dass den Menschen noch nicht so bewusst geworden ist. Und jetzt sich die Sachen auf einmal geklärt haben und offen sind und das Geheimnis dadurch erkannt werden kann.
Ist das auch das Geheimnis, von dem er da, er redet ja auch in 1,9 davon, vor Grundlegung der Welt, hatte Gott immer vor, auch die Heiden mit teilhaben zu lassen?
Ja, die Israeliten sind ja nur die Speerspitze. Gott hat ja immer alle gemeint.
Ja.
Gott hat immer alle gemeint.
Für Gott eigentlich nicht Heiden.
Wir sind alle Heiden hier.
Ja. Ja. Das ist ja nur die Speerspitze, mit der er versucht hat, die anderen zu erreichen. Er hat halt die genommen, Abraham hat er genommen, den hat er sich erwählt, weil er durch den, und Abraham hat das ja auch nach dem Bericht der Bibel sehr gut gemacht. Er hat ja überall, wo er hingekommen ist, von ihm geredet. Und wenn Abraham mit anderen Heiden, damals gab es ja nur Heiden, nicht? Abraham mit ihnen in Verbindung war, da war auch immer die Rede von Gott. Manchmal haben sogar die selber von Gott geredet. Also das wäre die Rolle Israels gewesen. Und damit hätte er die ganze Welt erreichen wollen. Und am Ende, in Christus, explodiert das jetzt. Wo Christus gekommen ist, ist das nicht mehr aufzuhalten.
Also so kein Plan A, kein Plan B in Bezug auf die Heiden, die waren immer dabei. Jetzt schaut ihr nochmal den Vers 6 an. Heinz, du hast gesagt, das nämlich steht ja da. Ne?
Ja.
Jetzt wird über die Heiden, werden ja drei Dinge genannt. Mich würde interessieren, was wird da jetzt über die Heiden so ausgedrückt, was euch fasziniert? Also wir hier, gibt es da was von diesen Dingen über die Heiden, die da gesagt werden, wo er sagt, das finde ich wirklich ja stark.
Ja, insbesondere das, was wir letzte Woche zum Abschluss auch hatten, diese Mitgenossen in Kapitel 2, Vers 19, heißt es, wir sind Gottes Hausgenossen. Also diese, das ist ja offensichtlich ein Rückbezug. Die Heiden sind Teil dieser dieses ganzen Tempelbauwerks. Die Heiden sind Teil dessen, wo Gott wohnt, wo wir untereinander, miteinander wohnen. Die Heiden sind Teil dieses großen Bauwerks, das hier jetzt die Gemeinde symbolisiert, das Gott anbeten soll, das zur Verherrlichung Gottes dient. Und dazu gehören die jetzt einfach mit. Und das finde ich.
Du siehst da diesen Rückbezug auf 2,19 und 20 mit dem Mitgenossen der Verheißung. Okay?
Nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern jetzt eben Hausgenossen.
Hausgenossen. Was findet ihr noch hier so bemerkenswert?
Ich glaube, dass wir an den Gedanken gewöhnt sind, dass bei Gott alle dazugehören. Ja, das ist für uns nicht mehr so bemerkenswert. Aber wenn ich mir die Kultur damals anschaue, wie sie nicht mal miteinander essen konnten, wie sie Berührungen gemieden haben und wirklich Angst hatten, sich zu verunreinigen, wenn sie irgendwie ins Haus von jemandem gehen.
Sogar
ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das eben verstehen.
Ja.
Ich gebe dir recht, das ist bei uns nicht mehr so offensichtlich, aber bei uns ist es verdeckter.
Ja,
wir haben auch diese Kategorien ganz stark. Aber ich finde es sehr interessant, dass eben hier, egal ob alle, die schon dabei sind oder auch die Neuen, dass die alle zusammengehören. Dass Gott eigentlich alle, das ist auch so eine.
Aber die Theorie, in der Theorie würden wir uns alle unterschreiben, ne? Dass bei Gott alle Menschen
immer, natürlich.
Alle sind gleich.
Du hast völlig recht, in der Praxis gibt es immer noch.
Sogar unter den Christen,
Unterschiede.
Die wir letzte Woche schon diskutiert haben.
Ja.
Mir fällt auch gerade auf, da die Miterben, die hatten wir ja auch schon mal. Ich glaube, da habe ich hier die Lektion gerade gehalten. Das war, dass wir Erben sind. Das war ganz am Anfang, ist das gesagt worden.
1, Vers 11.
Dankeschön. in 1 Vers 11, wir sind zu Erben eingesetzt, das wiederholt er, nicht nur wir, ich meine, er spricht ja zu den Ephesern, da sind ja Heiden dabei, alle sind zu Erben eingesetzt und dieses mit zu seinem Leib gehören, das geht dann so voraus auf Kapitel 4, da hat er ja das Bild vom Leib plötzlich auch. Also sie sind immer mit dabei, wir sind mit dabei.
Ja, Paulus hat ja die Idee im Kolosserbrief auch ausgedrückt. Ich erinnere mich an das zweite Kapitel, da gibt es einen Vers, wo er sagt, nicht früher gab es die Beschneidung, nicht? Und das ist im Grunde genommen nicht mehr Thema. Es gibt diese Trennung zwischen Juden und Heiden nicht mehr vor Gott, die es gab, aber das war nur eine vorübergehende Trennung. Das war eine Trennung in Verbindung mit dem alten Tempeldienst, mit dem alten Bund, wenn man das so nennen will. Das war das. Aber jetzt, sagt er, gibt es die Taufe. Nicht? In der Taufe ist die Trennung zwischen Juden und Heiden weg. Die Taufe sagt, alle gehören dazu, die sich zu Jesus bekennen und die sich eben taufen lassen. Und deshalb sind die Heiden Miterben. Sie gehören mit zum Leib, hat jemand gelesen vorhin, mit zum Leib. Nicht? Das ist ja auch ein Apostel Paulus Bild, der Leib Christi. Und sind Mitgenossen der Verheißung in Christus. Man kann natürlich sagen, das war immer so, das ist auch so. Aber ich glaube, dass die Juden zur Zeit Jesu dieses Wissen verloren hatten. Sie waren so von ihrer Singularität überzeugt, sie waren das Volk Gottes, dass sie das nicht mehr verstanden haben. Obwohl es im Alten Testament, das kannst du ja bei den Propheten auch finden, schon klar war, dass Gott immer die Heiden erreichen wollte. Aber sie haben es vergessen. Und jetzt sagt er eben, ja, das ist jetzt ganz klar, das liegt auf der Hand. Und er geht dann im Galaterbrief sogar so weit, dass er sozusagen aus den unbeschnittenen Heiden das neue Israel werden lässt.
Jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit noch auf das Mitlegen. In dem Vers 6 wird da dreimal auch im Griechischen das Wörtchen Syn, das heißt ja mit, verwendet, miterben, mit, das kann man gar nicht in einem Wort übersetzen, ist dort aber ein Wort, also mit Leib gehörig.
Mit eingeleibt, sagt der alte Luther, mit eingeleibt.
Hast du das in deiner Luther 12?
Ja, mit eingeleibt.
Also, ist doch nicht so schlecht, die Luther 12. Und mit genossen.
Genau.
Ich denke jetzt, ist der Glaube etwas, bei dem ich mitdenken muss, versteht jetzt das mit, ja? Ich muss denken mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Also wie wichtig haltet ihr es, dass wir im Glauben von einem mitleben? Oder ist der Glaube nicht letztlich etwas zwischen mir und Gott?
Das ist ja gerade der Witz, den Paulus mit seinen vielen Gemeindebildern macht. Ob das jetzt hier der Tempel ist oder der Leib, alles wird erst in seiner Gesamtheit das, was es ist. Der Tempel mit nur der Hälfte der Steine ist nur ein halber Tempel. Ein Körper ohne Arme
ist ein Behinderter.
Kriegt auch wieder Probleme. Ohne Beine kann er sich nicht fortbewegen. Und alles ohne Haupt oder ohne Eckstein fällt sowieso in sich zusammen. Das heißt, nur diese Gemeinschaft, diese Gesamtheit ergibt wirklich das Ganze. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Muss ich trotzdem meinem Glaubensbild dann mehr mitdenken?
Ich denke, dass wir in so einer Zeit leben, wo der Individualismus sehr im Vordergrund steht. So mein Glaube, ich mache mir das mit Gott selber aus. Ich brauche auch gar keine Gemeinde, ich mache das von zu Hause. Also dass diese Tendenz einfach in unserer Zeit sehr stark ist. Und dass die Bibel aber in einer Kultur sowieso ist, wo man kollektiver auch gedacht hat als ganze Haushalte und so. Und dass Gott wahrscheinlich auch mehr das Gesamte oft im Blick hat und eben die Gemeinde, die Gruppe und nicht so individualistisch denkt oder nicht nur so ist, wie wir es in unserer Zeit oft tun.
Ja, die Erlösung, dieser erlösende Glaube, natürlich ist das was zwischen mir und Gott passiert. Aber Glaube findet ja seinen Ausdruck auch in unserem Leben und damit auch im Miteinander. Und die Bibel, wenn wir sie lesen, die ist ja wahnsinnig sozial. Also es geht ja ständig darum, wie gehe ich miteinander um? Wie findet mein Glaube Ausdruck in meinem Leben? wenn ich mich nur auf diese vertikale Ebene beziehe, dann geht dem Glauben, glaube ich, viel ab. Und dann kann man es vielleicht sogar mit Jakobus sagen, dann ist der Glaube tot, weil er eben keinen Ausfluss hat.
Der Glaube nur auf Gott gerichtet ist tot. Das ist stark.
Nein, missverständlich, ja.
Ich will dich nicht missverstehen. Ich finde, das ist sogar ein guter Gedanke. Ein Mensch kann so vergeistlich leben, nur mit Gott, dass er schaut so, dass man den anderen nicht mehr sieht. Und dann sagt Paulus, da haben wir ein Problem.
Und das ist ja auch, du in den zwei Geboten im Matthäus, du sollst deinen Nächsten, also es ist immer dieses Miteinander ist in jeder Zelle dabei und sogar in der Gottheit bei uns. Wir haben, Gott hätte ein Gott sein können, aber er ist auch nur ein Gott, aber er ist, es ist eine Beziehung. Jesus betet zum Vater, der Vater tröstet Jesus. Da geht es die ganze Zeit um Beziehung in der Gottheit, wenn wir ihnen zuschauen sozusagen. Das ist nicht von ungefähr, glaube ich. Das ist einfach, es geht nicht anders als miteinander.
Vielleicht deswegen immer dieses in ihm seid ihr. Das ist nie in ihm bist du, in ihm bin ich, sondern immer wir in ihm, gemeinsam.
Wie weit geht das Wort nicht? Das ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wie weit geht das Wort?
Jetzt lesen wir die Verse 8 bis 13. Gerson, Dankeschön.
Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Völkern den unergründlichen Reichtum Christi zu verkünden und ans Licht zu bringen, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Jetzt soll den Fürstentümern und Herrschaften in den Himmeln die vielfältige Weisheit Gottes durch die Gemeinde bekannt gemacht werden, nach dem Vorsatz von Ewigkeit her, den er ausgeführt hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir Freimütigkeit und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse für euch, die euch eine Ehre sind.
Das ist einer meiner Lieblingsverse drin, also der Vers 10, das ist schon ein schöner Vers, damit jetzt kund würde diese mannigfaltige Weisheit Gottes. Und das passt doch gut zum Vers 8 am Ende, da redet er vom unausforschlichen Reichtum Christi. Und da will ich jetzt gleich die Frage dazu stellen. Vers 10, da redet er ja von der Gemeinde, das wird durch die Gemeinde kundgemacht. Und Vers 8, das redet er von sich selber, vom Allergeringsten unter allen Heiden. Wie?
Ja, unter den Heiligen.
Unter den Heiden, ja. Well, hätte auch gepasst, wenn er Heiden sagen würde, wenn er vorher die Heiden alle mit einkludiert. Aber du hast recht, die Heiligen, also von denen in der Gemeinde. Also wie kann Gemeinde zum Schauplatz werden, bei dem der unausforschliche Reichtum Christi und die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündet wird?
Also ich muss an diesen Vers denken aus Johannes 13. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ein großes Zeichen, einfach, was Gemeinde setzen kann.
Liebe.
Hier schwingt ja der große Kampf auch total mit in diesem Vers 10. Jetzt soll den Fürstentümern und Herrschaften in den Himmeln bekannt gemacht werden, durch uns.
Ja, und was denkst du da?
Da denke ich an 1. Korinther 4, wo wir ein Schauspiel werden für alle Welten, für die Engel.
Ja. Und stimmt.
Das finde ich so stark, diese sündige, gefallene Welt. Wir mit allen unseren Schwächen und Fehlern, wir sind das Mittel, mit dem Gott sich in gewisser Weise rechtfertigt. Wir sind das Mittel, an dem Gottes Kraft so offenbar wird, wie wahrscheinlich nie zuvor. Und das ist ein riesiges Privileg.
Ist das jetzt so? Ich meine, Gott sagt es, Paulus sagt es durch also Gott sagt es durch Paulus, aber tun, also funktioniert es denn auch? So. In Epheser 6, 12, da haben wir ja die mächtigen Gewalten und dann wird da gesagt, nämlich, Heinz, das wird dann nämlich, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, also sogar den bösen Geistern unter dem Himmel, können wir die mannigfaltige Weisheit Gottes kundmachen? Können wir das?
Also vielleicht ein Beispiel, wo das gewisserweise passiert ist, ist in Apostelgeschichte 4, wo Petrus und Johannes vorm Hohen Rat sind. Mhm. Und sie sich einfach wundern, dass so ungelehrte Leute da, Fischer aus Galiläa, mit so einem Mut vor ihnen stehen, die sie gerade eigentlich Jesus hingerichtet haben. Und dann steht noch so der Zusatz dabei, sie merkten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und ich glaube, dass es schon so Momente gibt, wo Menschen über sich hinauswachsen durch ihre Beziehung zu Christus und wo das in Teilen leider nicht immer auch gelingt, dass da etwas sichtbar wird, was größer ist, als die Menschen eigentlich hätten sein können.
Die Gemeinschaft. Ja, er sagt das ja auch. Er bezeichnet sich als den Allergeringsten. Das heißt, er sagt eigentlich von sich selbst, ich bin ja unfähig. Nicht? Er sagt, ich bin der Allergeringste und sagt aber, mir ist die Gnade zuteil geworden, das zu erzählen. Also habe ich den Eindruck, dass er damit meint, dass wer mit Gott verbunden ist, von Gott sozusagen als Werkzeug benutzt wird. Dabei ist die eigene Fähigkeit nicht ausschlaggebend, sondern einfach, dass Gott uns benutzt, ist ausschlaggebend. Und das Geheimnis mag damit zusammenhängen, dass Gott zeigt, was er mit Leuten tun kann, die ihm ergeben sind. Denn die große Frage, die sich ja alle stellen, ist, wenn wir so im Sündenfall drinnen sind und alles, was will Gott überhaupt mit uns machen? Sind wir nicht so kaputt? Sind wir nicht so verrottet? Sind wir nicht eine Gefahr für alles, was von Gott käme? Wie kann er uns erretten wollen? Und Gott zeigt dann doch, dass er mit uns Dinge tun kann, die wir alleine überhaupt nicht können. Und vielleicht ist das Geheimnis, geht hier noch weiter, als dass die Heiden Miterben sind. Sie sind nicht nur Miterben, sondern das Geheimnis ist, dass Gott uns verändern kann. Und dass das eine Sache ist, die von Anfang an schon so beschlossen war.
Das in ihm, was die Luise gerade gesagt hat, in Christus ist ja mehr möglich. Ja. In Christus können wir noch weiter gehen, als wir normal gehen würden. Ja. Und das ist das, was uns verändert. Ne?
Und deshalb sagt er, deshalb haben wir Freudigkeit und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn.
Ich meine, wie soll man von einem unausforschlichen Reichtum Christi was verkündigen? Wir begreifen es vielleicht gar nicht mal, oder? Wenn es unausforschlich ist. Oder die mannigfaltige Weisheit Gottes. Wer will behaupten, wir hätten die mannigfaltige Weisheit Gottes begriffen?
Ich glaube, sie wird dadurch sichtbar, dass unser Wesen verändert wird. Denn die Weisheit Gottes oder die Gegenwart Gottes wirkt wesensverändernd. Und ich glaube, dort wird das Zeugnis über Gott am stärksten, wo die Menschen sehen können, dass wir eben nicht mehr so sind wie früher. Ich sage jetzt nicht, das wäre jetzt ein falscher Ausdruck, so, das sind dann die besseren Leute. Das will ich nicht sagen. Aber es kann beobachtet werden, dass wir anders sind als früher. Wieso ist das? Normal passiert das nicht. Und das ist die Macht Gottes, die da sichtbar wird.
Mich rührt das sehr an, weil es so stark ausdrückt, wie Gott sich mit uns schwachen Menschen verbindet. Dass er uns das in die Hand gibt, seine Weisheit weiterzugeben. Ja, und wir tun uns ja so schwer, selbst mit unseresgleichen Menschen zusammenzuarbeiten. Da haben wir überhaupt kein Recht, auf irgendwen runterzuschauen. Nicht einmal Gott schaut auf uns runter, wo das Gefälle himmelhoch wäre. Also für mich ist das auch wieder so ein Vorbild einfach. Also er lebt uns vor, wie man einander wertschätzt.
Ja, irgendwie hat man das Gefühl, man ist unglaublich mit einem Vorrecht beschenkt worden. Und man fragt sich auch gleichzeitig, werde ich dem gerecht? Werden wir dem gerecht? Ich glaube, jemand hat es ausgedrückt, wie kann Gott uns so eine Aufgabe geben? Wie verrückt ist das? Aber gerade das Verrückte ist das, wo Gott sagt, deswegen wird meine Weisheit erkannt und mein Reichtum.
Also Verkündigung spielt ja auch eine Rolle, dass wir ans Licht bringen, wie Gott seinen Ratschluss ausführt. Also die Art und Weise, wie Gott in unserem Leben oder auch anderswo handelt, vielleicht auch im Lauf der Geschichte, das dürfen wir ans Licht bringen, sichtbar machen für andere, damit sie dann auch Gott für das sehen, was er ist.
Also wir sollen gar nicht so hinterm Berg halten, über das zu reden, was Gott in uns getan hat, in unserem Leben. Gut, liebe Freunde, wir lesen noch den letzten Abschnitt. Das sind die Verse 14 bis 21. Wer war noch nicht dran?
Der 1912.
1912.
Okay. Also da.
Jetzt kommt der Hymnus.
Ab 19 jetzt, oder wie?
Ab 14 bis 21.
Okay. Ja. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei, die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe. Auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Wobei bei mir noch steht, andere Übersetzung Luthers, dass Christum liebhaben viel besser ist als alles Wissen. Auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen, steht bei mir noch, ja.
Ja.
3,14 beginnt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, also zu Recht glauben dann die Leser, Paulus gibt jetzt ein aufgeschriebenes Gebet weiter. Etwas, was er so am Anfang auch gemacht hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus in Kapitel 1, 3. Und dann kommt dieser eine Satz bis Vers 19. Und ich frage mich jetzt hier, welche Gründe führt der Paulus an, warum er Gott vor Gott die Knie beugt? Worum bittet Paulus hier?
Also der erste Grund ist hier, dass er der rechte Vater ist. Und hier ist wieder der Gedanke, dass da Kinder Gottes sind im Himmel und auf Erden. Und das hat sich schon ein paar Mal im Epheserbrief gezeigt, dass in Christus alles zusammengefasst werden soll, was im Himmel und was auf Erden ist. Dass er praktisch die himmlische und die irdische Gemeinde irgendwie zusammenführt. Und dass er das Oberhaupt von beidem ist. Und das ist hier auch ein Aspekt der Anbetung, dass er das hier nochmal erwähnt.
Also wenn ich sagen darf, das ist nicht nur ein Mit zwischen Juden und Völkern auf der Erde, das ist auch ein Mit, wir sind praktisch die Heiden, die zum Himmel dazugefügt worden sind. Das ist auch ein Mit uns. Gott will uns mit dabei haben. Danke. Worum bittet Paulus den Vater?
Das Ziel ist ja in Vers 17 dann sehr deutlich, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und dann kommt das Ziel dessen. Aber das ist, glaube ich, die Bitte, die wir uns für uns selbst eigentlich auch nur wünschen können. Dass Jesus in unserem Herzen Wohnung macht, wie Jesus in Johannes 14 sagt. Und da einfach diese Veränderung stattfindet, von der wir vorhin auch gesprochen haben. Dass genau das, was in Vers 10 dann hier formuliert ist, wirklich in die Tat umgesetzt werden kann. Also dieses Deshalb aus Vers 14 ist ja ein Rückbezug. Deshalb kommt diese Bitte.
Ich finde es schon sehr interessant, da wird das so richtig aufgebaut über Vers 15, 16, 17, dass Gott uns die Kraft gibt und uns befähigt. Und man denkt, jetzt kommt der große Auftrag und dann kommt die Befähigung, Gott zu erkennen. Mhm. Also keine Tat in dem Sinn oder keine, wo wir jetzt irgendwie was leisten oder tun, sondern einfach das zu erkennen, was uns anrührt und diese Kraft wirkt dann in uns. Aber wozu er uns fähig machen muss, ist, dass wir das erkennen.
Und dass diese Erkenntnis die ist, dass Jesus liebhaben besser ist als alles Wissen. dass die Liebe, das erinnert mich an eine Predigt, die wir hier an diesem Ort gehört haben vor einigen Wochen. Man kann das nicht genug betonen, dass die Liebe tatsächlich die Erfüllung von allem ist. Und wenn wir in der Liebe nicht sind, dann nützt uns unsere ganze Erkenntnis nichts. Ist besser als alles Wissen. Und diesen Nagel, den hämmert er hier tief hinein, nicht an der Stelle. Wie die Esther sagt, nicht aufgebaut, aufgebaut, wozu? Dass du begreifst, dass es um die Liebe Gottes geht und dass das aus dir rauskommen muss. Mhm.
Der Vers 18, der gefällt mir auch so. Jeder Geografielehrer müsste da eine Freude haben. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe. Ganz offensichtlich ist das die Liebe. Davor redet er gerade, das hast du gesagt, in der Liebe eingewurzelt, gegründet. Und Esther hat auf die Liebe Christi erkennen auch hingewiesen. Ja, wer könnte diese Größe und Tiefe, diese fast Vierdimensionalität überhaupt begreifen? Gut. Vers 19. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist das letzte damit. Da gibt es ja drei damit. Ich beuge meine Knie damit. Eins, zwei, drei. Das könnt ihr dann, liebe Zuschauer, ja auch noch studieren. Wo sind diese drei damit? Aber was heißt das, erfüllt zu werden mit der ganzen Gottesfülle? Das dreimal betont er dieses voll mit ganz voll. Was versteht ihr darunter?
Ich greife mal vorweg. In Kapitel 4, Vers 13. Wir sollen alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann und zum vollen Maß der Fülle Christi.
Also, nochmal zweimal voll, gell?
Da ist es auch, ja, dass wir praktisch auch im Glauben so reifen irgendwie. In dieser Nähe zu Gott und die Fülle dessen erleben, was er sowieso gerne geben möchte, aber wo wir einfach noch nicht genug Raum vielleicht haben, um das zu empfangen. Dass wir uns da weiten, um Gottes Liebe noch mehr zu erkennen und aufzunehmen.
Ja. Das ist ja auch ein Motiv, das in der Bibel häufig vorkommt. Der überfließende Becher in Psalm 23, das gerüttelte, gedrückte, überfließende Maß. Und auch hier dann in Vers 20, dem aber der überschwänglich über alles hinaus tun kann. Gott, der ein Gott ist, der gerne gibt, so wie du es gerade gesagt hast, Luise, der nicht sagt, ich gebe dir, was du brauchst und dann komm damit zurecht, sondern der uns viel mehr gibt, als wir brauchen. Der uns das Beste geben möchte, der uns seine Liebe geben möchte, dass sie in uns überfließt und vielleicht auch daraus zu den anderen. Das, was bei uns daneben geht, sage ich mal, fließt zu den anderen.
Ich glaube, deswegen kommt er auch mit seiner Gebundenheit, mit seiner Gefangenschaft klar, weil um das geht es überhaupt nicht. Er ist so gefüllt, dass die Gefangenschaft ist vielleicht eine Gelegenheit jetzt, ihnen zu sagen, aber es ist einfach, ich bin so himmelweit weg von dem. Also von diesem sich selbst und die Probleme, die man hat, wirklich so an den Rand drängen zu lassen, dass einfach nur mehr die Erfüllung da ist, die Gott mir schenken will. Ich finde das echt faszinierend, wie er das da formuliert.
Ich würde mich fragen, was würde passieren, wenn die gesamte Gottesfülle mich erfüllen würde? Liebe Zuschauer, die Verse 20 und 21 sind jetzt für euch. Ihr könnt die dann nochmal lesen. Und da wird ja dieser Gedanke dieser Fülle weitergegeben. Gerson hat es schon erwähnt, überschwänglich kann er tun über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Ich möchte die Frage stellen und ihr dürft das in die Kommentare schreiben und wir denken hier einfach nach dem Gebet weiter drüber nach. Was könnte Gott durch dich und durch die Gemeinschaft, in der du dich als Mitgläubiger befindest, tun, wenn er etwas mehr Fülle in dich oder in die Gemeinschaft geben könnte. Was wäre das? Was würde passieren? Wir wollen beten mit Esther.
Unser großer Gott im Himmel, wir sind staunend und fasziniert von dem, was wir jetzt gelesen haben, dass du, der große Gott, dich mit uns verbinden willst und uns so erfüllen willst, dass wir uns selbst nicht mehr im Weg stehen und auch einander nicht mehr. Großer Gott, es wäre so schön, wenn wir als gläubige Menschen miteinander genauso umgehen könnten, wenn einfach deine Gottesfülle unter uns da wäre und nicht all die Dinge, die uns so auf dem Weg stehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns faszinierst und dass du nicht locker lässt, uns dahin zu bringen, dass wir dich ganz einlassen und deine Kraft und dass du in uns wirken kannst. In unserem Herzen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.